Gott, dein Thron bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reiches ist ein gerechtes Zepter. Du liebst Gerechtigkeit und hassest gottloses Treiben. Darum hat dich der Herr, dein Gott, gesalbt mit Freudeöl wie keinen deinesgleichen. Amen.
Merken Sie an diesem Psalm, dass alle die Themen David und Jesu als König enthalten sind. Glaube, Gerechtigkeit, Macht im Kampf und dass es geht um Gottes ewiger Weg und sein ewiger Königtum. Und das bedeutet in Jesus. Und das wird natürlich durch die Verheißung 2. Samuel 7 sehr verdeutlicht. Es ist ein sehr Schlüsselpsalm. Auch wenn es steht merkwürdigerweise zum Hochzeit des Königs. Jetzt schauen wir 2. Samuel 5 an. Ich habe Probleme mit dieser Bibel. Schauen Sie, wie das ausschaut. Das ist eine gute Bibel. Ja, von innen schaut es auch ungefähr so aus. Jetzt schaue ich, ob dich hier... Ja, glaube ich, das geht hier. Gott sei Dank kein Dime heute. Das war sehr gut, ja. David wird König über ganz Israel. Und es kamen alle Stämme Israels zu David nach Hebron. Erstmal,
wenn Sie das Alte Testament in die Tiefe lesen, stößen Sie sofort auf eine von den zentralen Themen, alle Stämme. Das läuft zum Beispiel durch das ganze Richterbuch. Die Frage, dass alle zusammengehören und nicht gegeneinander oder nur für sich sind. Die Einheit, die da sein soll in Israel. Und das ist ein sehr großes Problem. Churchill hat es in modernen Seiten ausgedruckt. 30 Juden, 31 Parteien. Bubis hat 14 Rabbiner gefragt um eine Auslegung von einem biblischen Text. Wissen Sie, wie viele Antworten er gekriegt hat? 19. Ja, die Juden sind immer gespalten. Eine der schlimmsten und übelsten Lüge, die je in die Welt gegeben hat, war von Goebbels, der Meister der Lügen, über ein Weltjudentum. Das wäre wunderbar für uns Juden, wenn wir uns alle einigen könnten. Und das ist unser Problem. Alle Juden sind anders. In Israel selber ist dieses Problem, die Einheit, eine absolut zentrale und wahrscheinlich die wichtigste Problem, denn ein Volk unter sich geteilt und getrennt kann sich nicht gegen die Feinde bestehen, wie Frankreich gegen Hitler. Frankreich war total getrennt und ist gefallen in 3 Wochen, ohne richtigen Kampf, wo Polen zum Beispiel richtigen Kampf gemacht hat. In Israel heute haben wir die Frommen und die Nicht-Frommen, die Säkuläre und die Frommen. Wir haben die Sephardim, das sind die, die ursprünglich aus spanischer Herkunft kommen und mit der Inquisition, dann gingen sie nach Nordafrika und in diese Teil der Welt. Ist auch eine ziemlich komplizierte Geschichte. Und dann haben wir die Aschkenasim, die sogenannte Deutschen. Ich bin Aschkenasi und die sogenannte Deutschen sind denen, die in Osteuropa, in Deutschland und in Osteuropa waren. Die sind sehr uneinig. Die Aschkenasim haben die Macht immer in Israel gehabt. Und da war eine deutliche Trennung zwischen die orientalischen Juden und die westlichen Juden, auch von Klassen her, die Reichen und die Armen, auch wenn es eine große Sozialgerechtigkeit in Israel gibt, wie in Europa, in Amerika, fehlt das. Hier sind auch eine gewisse klassengeprägte Gesellschaft. Es sind Entzweiungen in die Gesellschaft selber. Und das ist eine Thema, die uralt ist. Gott will eine einheitliche Israel haben. Und wenn man redet im Sinne von uns Christen, ich bin gegen jede fleischliche Ökumene. Das bedeutet unter Rom oder unter Genf. Denn diese Art von Ökumene bedeutet Verlust und nicht Gewinn. Ich kann mich erinnern, ich habe ein Streitgespräch mit einem bekannten katholischen Geistlichen in Böblingen, wenn ich ziemlich früh im Amt war in Malmsheim. Und da stand in die Böblinger Kreiszeitung die Überschrift Jaffin gegen Wischiwaschi. Das war die Überschrift über dieses Streitgespräch. Ich habe gesagt, Sie wollen Ihr katholischer Glaube behalten, ich will mein evangelischer Glaube behalten. Warum soll man Ökumene machen? Sie müssen Dinge aufgeben, ich muss Dinge aufgeben. Wir haben ein Wischiwaschi in Einheit und das ist sinnlos. Wo dann die Einheit? Mit Psalm 22, ich habe gestern dieses Bild gesprochen, da steht, dass diese Kleid in vier Himmelsrichtung gehen, wegen die vier Heidenknechte. Aber das Roch wird ungetrennt. Was bedeutet das? Es gibt ein Ökumene im Geist, nicht in Fleisch. Das bedeutet, alle echte Christen in die Welt, wir gehören nicht zueinander fleischlich in eine bestimmte Kirche oder Kreise, sondern wir gehören zu Jesus. Winfried Scheffburg, einer der bekanntesten Pietisten, hat gesagt, wir werden uns sehr überraschen, was wir im Himmelreich treffen, wenn wir so weit kommen. Wir werden katholische Christen, ostkirchliche Christen, es gibt keine leinselig machende Evangelikale, es gibt auch keine leinselig machende katholische Kirche. Das sind Menschen in alle Konfessionen, die Jesus lieb haben. Wir müssen auch wissen, dass Luther klug war, sehr klug. Er hat gesagt, keine Auffassung von Gott kann ihn umfassen. Auch nicht ein biblischer. Warum nicht ein biblischer? Weil Jesus gibt uns in die Bibel nur, was wir müssen, brauchen. Es gibt sehr viel, die uns nicht gegeben ist. Wie Shakespeare am Anfang vom Hamlet, eine grundlegende Aussage. Horatio, es gibt mehr Dinge in dieser Welt, als wir verstehen können. Und das hat mit Gottes Wirklichkeit. Und die gehört kein Konfession. In Gottes Himmelreich gibt kein Konfession mehr. Ich kann nicht hinaufgehen, wenn der Herr mich so eine merkwürdige Gestalt wie ich in sein Reich haben will, wenn er das erlaubt. Ich gehe nicht und sage, ich bin Pfarrer Jaffin, ich bin evangelisch. So geht es nicht. Da sind wir nur Christen. Und ich muss sagen, ich habe mehrere katholische Freunde, mit denen ich beten kann, mit denen ich in die Bibel lesen kann. Und wir treffen uns als Christen. Nicht als katholische oder evangelische Christen, sondern als Christen. Natürlich, was ich meine als Christen, ist letzten Endes evangelisch. Denn wir treffen uns nicht unter Mariengebete und über bestimmte Gebetsformen, die Rosenkranz und so weiter, sondern nur unter Gottes Wort in Gebet. Wir haben eine Schwester bei Kempten von der Hensholzhöhe. Sie hat einen Bibelkreis. 40 katholische Damen kommen regelmäßig in diesen Bibelkreis. Nur Katholiken. Und sie hören das Wort, das Evangelium. Diese Einheit, die Gott haben will, ist eine Einheit in der Vielfalt. Es ist eine Einheit, die am Ende geben wird. Auf die andere Seite haben wir die Vielfältige. Jede Konfession, jede Tradition hat mit der Vielfalt der Menschheit zu tun. Das werden Sie merken, wenn Sie mit merkwürdigen Kirchen, wie für uns die äthiopische Kirche zum Beispiel, ganz merkwürdig für unsere Auffassung, es hat mit diesem Volk und mit ihrer Tradition zu tun, dass so eine Art von Christenheit entfalten. Von Schöpfung her, wir sind alle so total anders, das haben wir zu Tisch gesehen, wie wir alle total andere Wege zu Jesus gefunden haben. Eine Vielfalt aus der Schöpfung, aber am Schluss eine Einheit in Christus. Und diese Einheit, wie Gott vordeutet, die Einheit in Israel unter den Stämmen, ein zentrales Thema, das ganze Alte Testament, das ist die Wegweisung zu einer neuen Einheit aus der Vielfalt. Nicht eine Einheit unter die katholische Kirche, nicht eine Einheit unter Genf, sondern eine Einheit in Gottes Reich. Oder wie ich sagte in Böblingen, und das ist mein Standpunkt über Ökumene, wir gehen als Bruder und Schwester mit anderen Christen auf getrennte Wege zu einem gemeinsamen Ziel. Bruder und Schwestern, getrennte Wege, gemeinsame Ziel. Wer will einen Stein dagegen werfen? Sind wir der zu sagen, wer ein Christ ist und wer es nicht ist? Wir richten sehr gerne und wir sagen sehr gerne. Ist das unsere Sache oder ist das Gottes Sache? Selbstverständlich haben wir unsere Meinung in Bezug zu bestimmten Bräuche, die wir glauben, sperren den Weg zu Jesus. Vermittler, die zwischen uns und Jesus sind. Aber trotz unserer eigenen ihr Wege kommt Gott an sie. Und das kann auch im breiteren Sinn verstanden. Deswegen dieses Verständnis von Einheit ist ein sehr wichtiges Thema, aber nicht zu sehen, wie der Papst sieht und nicht zu sehen, wie der Genf das sieht, sondern zu sehen, wie Gott selber das sieht. Er will, dass wir alle einheitlich am Ende in sein Reich, hier auf dieser Erde nicht, aber nur vorgedeutet in Gebeten mit anderen Christen und in Bibellesen mit anderen Christen in Bezug zu Christus. Sind Sie einverstanden?
Sehr wichtige Themen. Zu David nach Hebron. Now schauen Sie sehr genau die Orten in die Bibel an.
Nach israelitischer, jüdischer Verständnis gibt es vier Heiligtümer in Israel. Eines hochheilig, das ist Jerusalem. Die zweitwichtigste ist Hebron und dann gibt's zwei, Sephat und Tiberias aus jüdischer Geschichte. Tiberias ist die Ort Maimonides, Israels größter Gelehrter, und Sephat die Ort der jüdischen Mystiker. Hebron ist aus biblischer Grund und deswegen für uns Christen sehr wichtig. Warum Hebron? Hebron ist der Ort Kaleb, natürlich der Ort, die Erzväter, beerdigt da. David hat 7 Jahre in Hebron regiert. Hebron ist ein zentrales Heiligtum für uns Juden. Und die endzeitliche Kampf, in dem wir jetzt stehen mit Islam, so ist der Kampf. Es ist nicht der David sind die Palästinenser und Goliath ist Israel, genau umgekehrt. Israel ist der kleine David und die islamische Welt mit 1,2 Milliarden. Alle wollen Israel zerstören, ohne Ausnahme. Weil, wie steht geschrieben im Koran, wenn je ein Land Allah gehört hat, jede Mittel ist erlaubt, dieses Land zurückzugewinnen. Krieg, gebrochene Verträge und, Lügen. Und Arafat ist ein Meister in diesem Sinne. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass 1929, die Juden haben immer versucht, dass es Juden in Hebron, wie in Jerusalem natürlich, geben würde, wegen der Heiligkeit dieser Städte. 1929, unter islamische Geistliche, war eine Dschihad gegen die mehrere hundert Juden in Hebron, und die waren alle ermordet mit dem Schwert, unter die Aussagen der Koran und die islamische Geistliche. Die Juden vergessen das nicht, und wir Christen sollen das auch nicht vergessen. Hebron ist ein Schlüssel. Und wenn man sagt, von demokratischem Verständnis, sind nur ein paar hundert Juden in Hebron, und es gibt tausende Araber, und dann sagen sie, aber die Araber waren sowieso früher da. Das ist absolut nicht wahr. Die Juden waren früher da, von Anfang an. Und dieses Stadt ist ein Maßstab, die endzeitliche Kampf. Wenn Israel das aufgeben würde, dann gehen sie sehr grundsätzlich gegen Gottes Wege und gegen Gottes Verheißung. Weil das ist eine oder die zweitheiligste Stadt in Israel, aus mehreren Gründen.
Die kommen nach Hebron. Hebron wird hier jetzt ein Zentrum. Hier ist David zu König in Hebron. Deswegen, sein Sohn Absalom, sein abtrünniger Sohn, der lässt sich selbst als König ausrufen, auch in Hebron. Man sprachen siehe, wir sind von deinem Gebein und deinem Fleisch. Now, hier ist auch was sehr interessant, das fleischliche Einheit.
Wissen Sie, Jesus hat das neu interpretiert. Er hat gesagt, wer sind meine Mutter und meine Geschwister, mein Bruder? Wer an mich glaubt und wer versucht so gut wie möglich nach meinem Sinne zu leben. Und das ist etwas, was ich finde, sehr stark fehlt in die Christenheit, diese Kenntnis neuer und alter Familie. Sicher, das alte Familie ist sehr wichtig. Ich habe das sehr gespürt in die Auseinandersetzung mit meinem Vater, der ein sehr bekannter Mann war. Sehr schwierig, ein Sohn von einem bekannten Mann zu sein. Aber ich bin immer noch sein Sohn. Und wir haben ein fleischlich, auch meine Mutter, auch wenn wir total andere Auffassung haben. Aber ich merke, guten Morgen, ich merke in die Christenheit, sind Sie zu uns neu gekommen oder sind Sie ein Oldtimer hier? sind neu. Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Wenn Jesus sagt, dass die neue Familie die wichtige ist als die alte Familie, aber das sehe ich nicht. Ich sehe sehr selten, dass ein Christ sich definiert in Bezug zu die neue Familie. Die meisten definiert sich in Bezug zu die alte Familie. Sicher, es ist wunderschön, wenn wir Kinder haben, die unser Glaube an Jesus teilen. Und dann alte und neue Familie sind eins. Und das gibt eine besondere Betonung hier. Aber was ist das? Fragen Sie sich selber. Fühlen Sie sich persönlich, innerlich näher zu einem frommen Christ, der nicht von Ihrer fleischlichen Familie ist, als so ein Abtrünniger in ihr eigene Familie, die mit Jesus nichts zu tun hat. Das ist auch ein Maßstab unserer Identität. Und das ist ein Zentral, das läuft durch alle meine Bücher, diese Thema Identität. Das ist ein zentrales Thema am Ende der Tage. Sind wir zuerst Deutsche oder sind wir zuerst Christen? Hitler hat gewusst, wir müssen die Deutsche ein Bewusstsein, deutsch zu sein, weil sie sind alle Schwaben, Bayern und Sachsen oder was man will. Und er hat denen ein falsches Bewusstsein und fiel gegen ihr eigene Glaube als Christ. Und die Identität wird zuerst als Deutsche und zu zweit als Christ. Und das war eine schreckliche geistliche Entzweiung der Christenheit hier. Und wie ist es mit euch jetzt in Bezug zur Identität? Das sollen Sie sich überprüfen. Und Sie sollen auch überprüfen in Bezug zu die neue Familie. Fühlen Sie sich näher zu ein armer Schwarzer, der aber fromme Christ ist, mit wem Sie beten und die Bibel lesen, oder fühlen Sie sich näher zu Ihr Nachbar, der die gleiche Stand hat, den Beruf und so weiter hat, und vielleicht die gleiche Auto fährt und, aber kein Christ ist. Das ist ein grundsätzliches Thema der Identität. Das Merkwürdige aber ist in dem Alten Bund, es gibt zwei Bunde und nur ein Heil in Jesus, ist, dass diese fleischliche Beziehung zentral ist. Das bedeutet, ein Jude kann ein Jude sein, auch wenn ein Kommunist ist. Da war eine sehr interessante Sendung für mehrere Jahre über dem Radio, Mein Judentum. Und die haben fromme Juden, liberale Juden, ich glaube sogar ein Judenchrist, ein kommunistischer Jude, ein humanistischer Jude. Nur eines haben sie gemeinsam. Und was war das? Verfolgung. Gott schweißt sein Volk zusammen inniglich durch eine Kenntnis, die Welt ist uns feindlich. Wissen Sie das als Christen? Gott schweißt uns auch zusammen durch eine Kenntnis, die Welt ist uns feindlich. Wenn Sie die Bibel genau lesen, das Wort Welt ist immer negativ. Die Welt ist immer gegen die Erwählten Gottes. Das ist deutlich über die Fernseher heute zu sehen, wie wir Christen behandelt werden, wie wir öfters lächerlich gemacht werden. Das schweißt uns zusammen. Und so hat Gott Israel immer wieder zusammengeschweißt, trotz unserer schrecklichen, auseinandergehenden Individualität. Individualität ist eine wunderbare Gabe, aber nicht, wenn es kosten, das Ganze. Aber er bringt die Juden zurück zueinander durch Verfolgung. Das war ein Mittel. Auch ein Mittel, das die Stadt Israel gegründet, unter die schrecklichste Verfolgung unter Hitler. Und gerade durch diese Anderssein in eine feindliche Umwelt bringt er uns Christen nahe zueinander, dass wir merken mehr und mehr, unsere Identität ist zuerst als Christ. Und die Welt ist außerhalb uns. Nur Israel hat keinen missionarischen Auftrag, sondern wir Christen. Und das führt zu noch einem zentralen Thema, alles innerhalb dieser einen Thema. Und die Thema ist, wenn wir zusammengeschweißt sind, wenn wir einander zutiefst brauchen in eine feindliche Umwelt, wie ist das zu verbinden mit unserem missionarischen Auftrag? Das ist noch eine absolut zentral seelsorgerliche und natürlich grundchristliche Thema. Wir brauchen einander, um in eine feindliche Umwelt, wo wir arbeiten in eine feindliche Umwelt, wo wir leben in dieser Umwelt, wir brauchen einander, wir brauchen unsere Gemeinschaft. Aber das kann so ein Ghettoisierung. Die Juden haben zum Teil überlebt wegen Ghettoisierung. Aber wir Christen dürfen das nicht tun, denn wir haben einen missionarischen Auftrag. Und das ist eine sehr zentrale Frage an jede von euch, mit wem wir alle immer wieder konfrontiert. Ich brauche meine christliche Gemeinschaft in die Familie Jesu, in meine Gemeinde unter echte Christen. Aber ich habe einen missionarischen Auftrag. Und ich glaube, die Antwort, für mich mindestens, ist folgendes. Durch die Gemeinschaft, durch gemeinsame Gebet, gemeinsame Gottesdienst, wirklich unter dem Wort, werden wir ausgerüstet mit einer Kenntnis, dass die Welt bedürftig ist, dass die Welt lebt ohne die Wahrheit, ohne die wahre Sinn der Liebe. Je tiefer wir in Christus verankert sind, je missionarischer wir sein müssen, weil wir merken, was außerhalb von uns ist im Sterben. Sogar in Psalm 39, der Todessalm, steht, dass sie gehen daher wie Schatten. Das bedeutet tote Menschen. Der erste Auferstehung ist die Auferstehung von Todleben zu Leben in Christus. Die endgültige Auferstehung ist dann die Trennung zwischen echter Auferstehung und Gericht. Haben Sie verstanden, was ich meine? Diese Einheit ist sehr zentral. Aber die Einheit soll nicht so ein Ghettoisierung. Wir haben vier Christen heute, die suchen Zuflucht in die Gemeinde und Gemeinschaft. Und deswegen leben sie auch egoistisch. Es geht nur um mein Heil, um mein Befriedigtsein mit Mitchristen. Und die missionarische Auftrag wird nicht wahrgenommen. Das soll eine zentrale Thema und Frage für euch. Und das geht alles aus dieser eine Thema. Gebeine, mein Gebeine und Fleisch, die Bezug zu Israel, die Bezug zu uns durch Jesu, die Bezug einer Familie von Christen, eine verborgene, die in sein Reich offenbart wird aus alle Völker, aber eine jetzt aktuelle, geistliche Gemeinde in Christi. Eine Einheit in ihm, die geht jenseits Fleisch und Gebeine und Blut. Aber für eine Welt, für wen Jesus gestorben ist, auch wenn er nicht uns sieht als von dieser Welt, sondern wir gehören ihm, aber in diese Welt.
Geht alles zurück zu diesem Thema, nur nimmt eine neue Form in Jesus, die neue Familie, dann ein Verständnis, was Ökumene im Geist ist, die getrennte Wege in sein Reich, und dann eine Frage, wir als unsere Identität, als gläubige Christen, wie wir diese Identität wahrnehmen in eine tiefe Gemeinschaft, aber auch das die Kraft bekommt, zu die Welt zu gehen. Denn Jesus hat sie nicht erwählt für sich. Eine Fehler, die vier Christen machen. Ich bin nicht erwählt wegen mich, ich bin erwählt wegen euch und wegen die Welt. Jeder Erwählte von Gott ist nicht für sich erwählt, sondern erwählt als Beauftragte. Schon früher als Saul über uns König war, führtest du Israel in Feld und wieder heim. Das ist sehr interessant, die Ernennung Saul hier, weil Saul war der erste König Israel. Und hier wird man zeigen, dass David das Recht hat, König zu sein, weil er hat die Funktion, ein König, eine zentrale Funktion, damals wie heute, übernommen. Und das war als Krieger gegen die feindliche Umwelt. Aber das ist faszinierend an die Nennung Saul. Wissen Sie, warum Gott Saul Israel gegeben hat, um dass er verworfen wird? Israel verlangte einen König. Und es steht deutlich geschrieben durch das Alte Testament, es gibt keinen König in Israel, es gibt nur einen Richter. Gott selber ist König. Und dann kommt Samuel in eine ausweglose Lage. Entweder wird er als Nachfolger sein zwei Söhne, die schlechte Priester sind wie Elis Kinder, in Beerzebe, das bedeutet abseits, im Geist wie im Fleisch, Beerzebe, sogar Jesus war nicht in Beerzebe, in extrem südlicher Israel, oder Israel einen König zu geben, was das Volk will. Das Volk will wie die Welt sein. Eine ständige Thema doch, Israel, gib uns einen König, wie die Welt hat. Und viele Christen wollen das. Was? Ich will mich austoben, wenn die ganze Welt lebt mit Austoberei, Wein, Weiber, Gesang und so weiter. Und diese Weltliche ist in uns alle, weil wir sind noch nicht Engel. Und Israel ruft, wir wollen Welt sein. Gib uns einen König, gib uns was Starkes. Und Gott tut was sehr merkwürdig. Samuel kommt in diese Lage.
Und sie werden alle in solcher Lage kommen, mehrfach im Leben, wo sie zwischen zwei Übel wählen. Warum? Weil wir sündige Menschen sind. Es gibt nie, nicht immer schwarz-weiß Entscheidung. Dieses schwarz-weiße Christentum ist keine richtige Christentum. Es gibt viel Graues in unser Leben und auch in unserer Entscheidung, wo wir unter den geringste Übel wählen muss, weil wir sündige Menschen sind und in so einer Lage sind. Was tut Samuel?
Samuel tut das Einzige, was ein Christ tun soll. Er betet. Und dann kriegt er der verdutzende Antwort gegen den Schrift. Gib denen einen König. Jesus steht über den Schrift. Verflucht ist der, der am Holze hängt. Verflucht und verdammt in alle Ewigkeit. Ist ein Gekreuzigter. Er steht über das Gesetz. So, er gibt denen einen König.
Das Faszinierende, Saul und David, darüber habe ich natürlich auch ein Buch geschrieben, aber das Faszinierende ist, wenn Sie das genau lesen, Saul kriegt, was Gott gehört. Weil Gott ist König in Israel. Er kriegt die Zehnte. Er kriegt das Teil von das Fleisch, der Dickschwanz, die Gott gehört. Lesen Sie das durch. Saul wird an Gottes Stelle gesetzt. Und was passiert? Saul spiegelt Israel, wie unsere Politiker spiegeln. Wir haben Ungläubige, die uns führen, weil wir sind ein ungläubiges Land. Unsere Politiker spiegeln uns. Saul ist stark, er ist ein sehr starker Kerl, aber innerlich schwach und ungehorsam. Und das kommt zweifach vor, seine Schwachheit und Ungehorsam. Und Saul ist ein ideales Vorbild für modernistische Theologen.
Denn die Sünde, die er macht, sind um Mitmenschlichkeit willen. Um dass die Kämpfer, denn wenn Samuel zu spät kommt, um das Opfer zu machen, er macht das und macht sich zum Priesterkönig, was nur David und dann Jesus ist. Und er tut das für sein Volk. Und wenn er teilt die Güter aus nach dem Krieg, statt alles zu töten, behält er das Beste für sich und seinen Krieger. Alles mitmenschlich, gegen Gottes Verheißungen. Das ist ein modernistischer, ein ideales Vorbild für Modernisten. Und sogar der große moderne Komponist Carl Nielsen, von wem ich sehr viel halte, sein 4. und 5. Symphonie sind überragende Werke, hat ein Oper geschrieben, Saul und David. Und Saul ist der Held dieser Oper. Sehr interessant, ja. Ich liebe ihn als Komponist Nielsen, aber nicht von seiner theologischen Haltung. Ein wunderbares Vorbild für Modernisten.
Und was tut Gott? Er bringt ein König David. Jetzt kommen wir zu dem Hintergrund dieses Textes, aus der Bibel zu lesen. David, eine Hirte, so jung, dass er gar nicht dabei ist, als Samuel dahin geht, die achte. Sieben gehen vorbei, sieben plus eins, achte, der Tag der Beschneidung, der Leidensweg Israel, der Weg zu der Leidenskönig, der Sohn David, Jesus. Und dann hat man zwei Könige.
Der König, der Kampf hier, wie er steht hier deutlich geschrieben, du hast uns zum Feld geführt. Der Glaubenskönig, der Gehorsamkönig zuerst, der König im Geist. Und dann hat man der fleischliche König Saul. Und genau das ist wiederholt mit Jesus. Herodes ist der fleischliche König und Jesus ist der wahre geistliche König. Eine genaue Wiederholung. König im Fleisch, König im Geist. Und wie war es im Dritten Reich? Hitler war der fleischliche Kaiser. Gott ist der wahre Kaiser. Jesus lässt sich geboren zu Caesar Augustus zur Zeit. Warum? Das ist die berühmte Friedenskaiser. Er schafft Frieden durch den Schwert und durch römische Gerechtigkeit. Jesus ist der wahre Friedenskaiser. Merken Sie, ein durchgehendes Thema. Der wahre Macht und der wahre König gegenüber das fleischliche Macht und der fleischliche König. Und hier wird David gezeigt, ja, du hast uns da zum Feld geführt. Du warst wirklich ein König innerhalb des Königreichs und deswegen du sollst unser Nachfolger für Saul sein. Die sehen nicht diese breite Linie, aber wir sehen das. Weil wir sehen das auch bei Jesus und Herodes. Schon früher, als Saul über uns König war, fürstest du Israel und Feld und wieder heim. Natürlich, wir wissen, David war König von der Anfang an, als Bub.
Als Bub ist er König, als Samuel ihn einsalbt. Aber sie sehen das nur im fleischlichen Sinn. Und sie reden fleischlich, Gebein, unser Gebein und so weiter. Aber wir sehen die geistliche Linie von David. Davids Königtum fängt an mit Kindheit, vor er volljährig ist. Und Jesu Königtum vor dem Anbeginn der Welt. der Sohn Davids. Jesus ist, seine Königtum ist vor die Welt erschaffen.
Dazu hat der Herr dir gesagt, du sollst mein Volk Israel weiden und sollst Fürst sein über Israel. Wenn wir benutzen das Wort weiden, dieses Wort hat verschiedene Assoziierungen und Bedeutung. Wer weidet ein Volk? Der gute Hirte weidet. Das ist eine zentrale, ja.
Oh, das sage ich nicht. Ich predige, wie ich predige. Sie suchen das alles ab.
Ich bin jetzt bei, Sie meinen, was ich lese. Ich lese 2. Samuel 5. Aber die Assoziierung hier und da, das müssen Sie, das steht alles in. Ja, Sie kommen spät, ja, Sie haben ganz recht, ja. Die Stelle, wo wir sind, wo ich das auslege, ist 2. Samuel 5. Wir sind sogar bis Vers 2 gekommen. So, ja, das ist viel. Ja, ja. Die Bibel ist so zu sehen. So. In die Tiefe und in die Breite. Weiden.
Wann ist David gerufen als König? Als er Hirte war. Er hat dieses Amt, der Hirtenamt, die ist noch nicht Amt, aber er ist Hirte, von Anbeginn zu Anbeginn. Und wenn Sie durch die ganze Bibel gehen, werden Sie merken, alle zentralen Gestalten im Alten Testament sind Hirten. Es fängt an mit Abel. Schauen Sie, Abraham, gehen Sie, Israel, Mose, gehen Sie durch die ganze Alte Testament. Ich glaube, fast ohne Ausnahme sind die Hirten. Aber wenn Sie sehen, die härteste Kritik in der Bibel, es ist gezielt gegen die Hirten. Es sind die Priester, die auch Hirten sind, geistliche Hirten, die Priester versagen. Lesen Sie Hesekiel, hier werde ich ein paar Stellen nennen. Hesekiel 34, Jeremia 23, Zacharia 11. Aber das läuft doch die ganze Prophetie. Die Hirten, die weiden sich selber, sie lassen euch die Wölfe.
Das bedeutet, wir haben hier eine Dialektik, eine Spannung zwischen der wahren Hirten, die gute Hirte und die schlechte Hirten. Und Israel, das Volk, ist dazwischen, dieser gut und schlechte Hirten. Und diese gute Hirten haben zwei zentrale Stellen, die sie alle inwendig und auswendig kennen. Der Herr ist mein Hirte, Psalm 23, und Jesu, ich bin der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe liest. Das ist das Positive in die Tiefe.
Und die schlechte Hirten, schauen Sie dort die ganze Entwicklung unser Glaube. Wer versagt an Jesu? Die Hirten. Und ich will euch sagen, die euch vielleicht schockieren wird, ich mag gerne schockieren, weil das wird so ein neuer Lesen der Bibel. Die besten Hirten waren die Pharisäer mit Abstand. Jesus lässt sich nur mit den Besten in so einer Auseinandersetzung, nicht mit den Zeloten, die wollen Krieg vorantreiben, dass der Messias dann kommen wird, nachdem sie das geleistet hat.
Nicht mit den Sadduzäer, die verpaktet haben mit den Römern. Nicht mit den Essenen, die so tief sie waren, letzten Endes sektiererisch sind, weil sie haben sich getrennt von einem Heiligtum, dem Tempel, welche Jesus selbst akzeptiert und reinigt. Jesus lässt sich mit den besten Hirten in Auseinandersetzung, um zu zeigen, die beste Hirten kann euch nicht weiterbringen. Warum sind die Pharisäer die Bauern? Wir sind überhaupt nicht auf dem Niveau der Pharisäer. Wir sind nur ganz kleine Menschen im Vergleich. Die Pharisäer sind viel tiefer und frommer als wir alle. Die Pharisäer haben die absolut richtige Theologie. Sie haben gewusst, der Messias tut es und nicht wir, anders als die Zeloten. Sie haben gewusst, die ganze Bibel gilt, nicht nur die 5 Bücher Mose, wie der Sadduzäer glaubte. Sie haben gewusst, dass Auferstehung gibt. Die Sadduzäer hat das verneint. In jeder Hinsicht haben sie recht. Und dazu waren sie frommer als wir alle. Echt frommer. Sie haben Gott geliebt und sie haben viel gute Werke getan.
Nur, sie waren gegen Gott selber, gegen Jesus. Sind wir besser? Jesus sagt, in eure Herzen ist nur Ehebruch und Mord. Gibt jemand hier, der nie begehrt, außer die Ehe und nie gehasst hat? Wir sind alle Pharisäer. Wissen Sie das? Wir haben Jesus gekreuzigt. Ist das nicht unser Glaube, dass wir, wenn wir Jesus nicht gekreuzigt hätten, dann können wir keine Christen sein. Dann brauchen wir kein Kreuz, oder? Wir sind die Pharisäer. Wir haben Jesus gekreuzigt. Oder? Wenn wir Jesus nicht gekreuzigt haben, dann brauchen wir kein gekreuzigter Herr, dann können wir gerecht selber sein. Wir sind hier, weil wir Jesus gekreuzigt haben. Wir sind die Pharisäer.
Die Pharisäer sind die Besten und Jesus lässt sich ständig mit die Besten in Auseinandersetzung, um zu zeigen, ihr könnt es nicht tun. Weder Werkgerechtigkeit, noch Kriegsgerechtigkeit, noch die Gabe des Heiligen Geistes, das ist die neueste Variante, was wir haben, sondern er tut es. Und ich glaube, die tiefste Aussage über Jesu allein tun es in der Hebräerbrief mit der Aussage, er ist zugleich der hohe Priester in aller Ewigkeit und das geopferte Lamm. Der Opfernde und das Geopferte. Das bedeutet, er tut alles. Wir tun gar nichts.
Das ist das Evangelium der Gnade. Er tut alles für uns und wir sind gegen ihn. Und wir kommen zu Gott, weil wir gegen ihn sind, weil der weltliche Mensch in uns immer wieder lebt auf gegen unser Heil in Jesus. Der Jakob in uns, der lebt mit Selbstbetrug, der will seine eigenen Wege gehen. So fromm sind wir nicht. Ich gehe immer bei Vorträgen, ich schüttel immer die Hand, aus mehreren Gründen. Aber ein Grund ist, ich wollte sehen, ob die goldenen Flügel dabei sind. Ja, ich habe hier und dieser fromme Kreis keine, der reingeflogen ist. Oder haben sie zu Hause ihr goldenen Flügel gelassen? Wir sind Sündige unter Sündige, Pharisäer unter Pharisäer, Jesus Mörder unter Jesus Mörder. Und wir leben allein aus seiner Gnade. Wer das begriffen hat, hat verstanden Luthers Rechtfertigung, Lehre, und hat verstanden das Zentrale in das Evangelium. Er hat es getan. Alle gehen weg. Wie war das am Kreuz? Gab einer am Kreuz, der sagt Halleluja zu Jesus? Das ist mein Herr. Es gibt ein wunderbares Bild von Grünewald über einen, der zeigt seine Finger auf den Gekreuzigten. Da wäre er längst tot. Das ist Johannes der Täufer.
Die gehen alle in die Irre und sie geben ihn auf. Nur Johannes ist da aus Liebe und Pflicht.
Und das tun wir ständig, der Jakob in uns, und er ruft uns immer wieder. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und deswegen sind sie hier unter dem Wort. Das ist die allerschärfste und härte des Rechtfertigungslehre. Ich und meine Sünde, ich habe dich am Kreuz gebracht. Die zentrale Kreuzeslieder, die wir haben, Johann Kruger, Paul Gerhardt, wer hat dich am Kreuz gebracht? Ich und meine Sünde, ich lebte mit die Welt und Lust und Freude und du musst leiden.
Und wenn Sie wollen, das dort die Malerei, wo wir haben fantastische Beispiel, schauen Sie nochmal in die alte Pinakothek.
Da ist ein Bild von Rembrandt, es gibt viele Bilder, großartige Bilder von Rembrandt in die alte Pinakothek. Es gibt ein Bild, eine Zyklus über den Gekreuzigten. Und da sieht man, ein junger Mann, ich sage jung, er war vielleicht 40, vielleicht manche von euch ist das alt, für manche ist es jung, für mich ist es jung.
Ein junger Mann, der hat gerade Jesu am Kreuz gestellt und er schaut uns an, um Anerkennung zu gewinnen. Das ist ein Selbstbildnis von Rembrandt. Er hat verstanden, was Evangelium bedeutet. Nicht ich bin besser, die armen Leute auf die Welt, sie haben nicht Jesus, sondern ich, arme Trottel, der ich bin. Ich brauche Christus und ich brauche ihn immer wieder neu. Weil ich habe ihn am Kreuz gebracht, der Welt in mir selber. Wer das versteht, fängt an, ein wahrer lutherischer Pietist. Denn Pietismus hat eine Gefahr in sich, er hat mehrere Gefahr, aber eine Gefahr ist, ein Pietismus, die katholizierend wird. Und das bedeutet, losgelöst von der Rechtfertigung. Wie weit bin ich gekommen? Erstmal, das ist selbstsüchtig.
Ich erinnere mich an einen hanischen Bruder, ich bin nicht hanisch. Der Hanische neigen in diese gesetzliche Richtung, aber nicht immer. Dieser Mann war Professor, hat 12 Kinder. Natürlich, es gehört sich als Christ 12 Söhne zu haben, ja, und das hat er, ja. Und er predigt in meinem Gemeindehaus in Malmsheim zu einer Treffung für die ganze Bezirk Böblingen.
Und er sagte zu seinem Bruder, die glauben an diese schrittweise Art hinaufzukommen. Er sagt, wer von euch hat ein Jude geholfen im Dritten Reich? Wir reden ständig über unser Hinaufkommen, gerecht zu werden. Und in die zentrale Sache haben wir versagt, wie die Pharisäer Jesus gegenüber. Ein sehr guter Vergleich. Und er starb an die Stelle. Ein wunderbares Zeichen. Ich will auch sterben an die Stelle, wenn ich predige. Aber Herr, ich will lieber, wenn es dein Wille ist, nicht jetzt. Ja? Er starb an die Stelle, die wunderbarste Tod für ein Prediger.
Das hat mich zutiefst gerührt. Diese Erfahrung direkt in meinem Gemeindehaus. Ich war da, als der Mann starb, mit all seinen Söhnen dabei. Denn er hat das Evangelium der Gnade in die letzte Tiefe lutherische Pietismus gepredigt, nicht losgelöst von der Rechtfertigungslehre. Verstehen Sie den Unterschied? Denn wenn wir glauben, wie weit sind wir gekommen? Erstmal, das ist selbstsüchtig, es geht um mich. Und zweitens, ich merke nicht, wie es wirklich mit mir ist, wie viel sündhaft in mir selbst ist. Jesus hat gesagt, wir müssen den Balkon aus unseren Augen entfernen. Oder steht es nicht da, der Balkon? Ja, als mein Deutsch noch schlechter war, habe ich gepredigt. Wir müssen den Balkon aus unseren Augen entfernen. Aber da ist eine Wahrheit drinnen. So dick ist das. Und wir wollen lieber immer die Sünde bei den anderen sehen, nicht bei uns selbst. Wie in meiner ersten Woche in meiner Gemeinde in Mannheim, eine junge Dame kommt zu mir auszuatmen und sagt, das war ein Predigt, Herr Pfarrer. Ich habe gesagt, sind Sie getroffen? Das war ein Predigt. Ich habe gesagt, sind Sie getroffen? Sie sagt, von meiner Schwiegermutter. Ja? Ja. So ist das.
Fürst sein über Israel, mein Volk weiden. Und weiden für Israel, leider, bedeutet auch genau, was Sie hier sagen, den Schwert. Fürst ist nicht frühe uns entfällt. Es gibt Christen, die sagen, Israel soll alle ihre Waffen niederlegen und dann kommt Jesus wieder. Das ist Judas Iskariot. Zu meiner Zeit tust du das. Wissen Sie, Judas hat kein Interesse an Geld. Das ist ein kirchlicher Märchen. Es gibt kein biblisches Märchen. Die Bibel ist Wahrheit, aber die Kirche hat viel antisemitische Märchen. Judas hat kein Interesse an Geld. Sicher hat die Geld für die Junge verwaltet, aber wie viel Silberstücke hat Judas gekriegt?
30. Wie viel hat die erste Friseurin in der Bibel, der Lila, für den kurzen Schnitt gekriegt? 1.100. Billig, billig verkauft. Und wenn Judas wirklich Geld haben wollte, warum hängt er sich auf? Er hat gekriegt, was er wollte. Er kann nach Hause gehen, machen, was er will.
Judas ist ein Zelot. Der Name Iskariot ist ein zelotischer Name. Ich verkaufe dich, denn du tust die Wille Israel und meine Wille. Du kämpfst gegen die Römer. Ich bin ein gläubiger Junge. Ich weiß, du hast die Macht, das zu tun. Unser Wille geschehe, nicht dein Wille geschehe. Die gleiche Argumentation, Israel soll alle ihre Waffen niederlegen und dann wird Jesus wiederkommen. Wir werden die letzte Juden ins Meer gemetzelt haben, wenn wir das tun. Wir müssen leider stark sein und das ist ein großes Problem für uns.
Denn wissen Sie, wer das Schwert in Hand nimmt, steht in großer Gefahr des Schwertes. Und es wächst ein Hass in Israel wegen der arabischen Hass. Aber stellen Sie sich in diese Lage. Ihre Kinder werden auf die Straße umgebracht, wahllos, weil sie fromme Christen sind. Die gehen einmal in eine Pizzeria, das ist auch erlaubt unter Christen, oder? Kann man nicht Pizza essen? Ich glaube schon, ja. Habe nichts dagegen. Und das wird explodiert und sie alle sterben bei einem Feuer. Werden sie auch hassen. Es gibt sehr wenige Menschen, die nicht hassen. Und das ist sicherlich gegen Gott. Wir haben wenige Viktor Frankls unter uns, der große Psychotherapeut der 20. Jahrhundert, der in 4 Konzentrationslager überlebt, ohne zu hassen. Mit der Aussage, wenn ich hasse, bin ich nicht besser als mein Verfolger. Ich werde gleich hassen, ich bin ehrlich mit mir selber. Luther war auch so, das war sein Temperament. Frankl war anders und er war besser. Und er war Jude und kein Christ. Und entwickelt nebenan eine Psychologie der Sinnfindung, gegen Freud, in wen er sagt, die höchste in der Mensch ist tieferer Sinn im Leben zu finden, nicht für den Leib, sondern für den Geist und Seele. Und das ist Gott zu finden. Ein tief frommer Mann. Wer kennt die Werke von Viktor Frankl? Ja, in evangelikalen Kreisen wird er kaum behandelt, sondern sie stützen sich auf Atheisten wie Rogers, Gesprächstherapie oder Adler. Und Viktor Frankl ist ein tief frommer Jude, die aber sehr viel Christliche in sich hat und eine Psychologie, die viel besser ist als die von Adler oder von Rogers. Und wegen dieser Tatsache habe ich meine Frau ihr nahegelegt, dass sie ein Buch für evangelikale Christen schreibt über Viktor Frankl. Und es erscheint nächstes Jahr, bin ich hier mit diesem Buch. Denn Frankl wird überhaupt als Stiefkind behandelt bei der BTS-Ruhe, wo meine Frau ihre Arbeit über Viktor Frankl. Sie jetzt macht morgen ihre Schlussprüfung in Logotherapie. Das ist Viktor Frankls Psychologie, hat sie beide Ausbildung. Wie gesagt, mit so einem Mann muss man ein guter Therapeut sein. Und zeigt, wie Frankl absolut gehört in der evangelikale Christen. Wer weiß das in Amerika? Seit den frühen 70er Jahren, die evangelikale Verleger haben Frankl erkannt. Hier ist er kaum bekannt. Er hat Freud widerlegt, Adler widerlegt, immer mit der Glaubensbetonung. Wir kommen zurück zu dem Problem, dass wir alle Pharisäer sind, dass wir Jesu am Kreuz gebracht haben
und dass wir nicht erwarten, ein Führer in Israel, der die Waffen niederlegt. Wenn Sie mich fragen, was ist die beste Politik für Israel, meine Antwort ist, Gott wird das wissen. Er kommt ans Ziel nicht wegen Israels Leistung, sondern trotz Israels Versagen. Ist das nicht biblisch? Kommt je ein Mensch ans Ziel wegen seiner Leistung?
Saulus versagt total zu Damaskus. Denken Sie an Mose, Mörder. Denken Sie an David, Ehebrecher und Mörder. Keiner kommt wegen seiner Leistung, sondern trotz seiner Verfehlung.
Das bedeutet nicht ein Dostoevsky, der ein tiefer Christ war, ein Dostoevsky-Theologie, der sagt, jetzt gehen Sie in die Sünde und wenn Sie ein tiefer Sünde, dann werden Sie rausgeholt wie alle zentrale Gestalten in der Bibel. Das tun Sie nicht. Lesen Sie nur die Bergpredigt
und merken Sie damit, was für Sünde wir alle sind. Denn Jesus verlangt Vollkommenheit, konsequente Feindeslieben, ein Leben ohne Hass und Begier.
Und es kommen alle Älteste in Israel zum König nach Hebron. Das ist eine Thema, die auch läuft durch die Bibel. Die Mose und die 70 Älteste sehen Gott. Die Älteste, die spielen eine Rolle in vielen Gemeinschaften und Gemeinden. Die Älteste, wir haben auch Kirchenältesten in Mannheim, eines 25 Jahre alt. Das ist ein sehr merkwürdiges Wort für unsere Kirchen. Manche sagen Kirchenälteste, eines 25, eines 27 und die sind die Kirchenälteste. Ja? Die Älteste, denn die Älteste soll weise. Glauben Sie das? Ich glaube es nicht. Die Älteste können weise. Sie können weise. Denn wenn wir mit Christus lang gelebt haben. Er hat uns Wege gezeigt. Er hat offenbart unsere eigene Schwäche. Er macht Geschichte mit uns. Und wir lernen davon. Ich bin nicht der gleiche Mensch wie der Bekehrte vor 30 Jahren. Sicher, ich bin die gleiche Versuchung ausgesetzt. Ich bin ein sündiger Mensch, ein gefährdeter Mensch wie jeder. Aber ich habe eine Geschichte mit Gott, oder besser gesagt, er hat eine Geschichte mit mir. Was Jungbekehrte haben, die Älteste nicht haben, ist ein Dynamik. Und das zu behalten in die Alte, dass man so eifrig ist. Deswegen brauchen wir Jung und Alt, die Dynamik der Neubekehrte, denn Jung im Glaube meine ich, nicht Jung im Alter unbedingt, Jung im Glaube, die bringen eine Dynamik, eine Überzeugung, ein Eifer. Und die Älteste sollen, weil Christus einen langen Weg mit denen, bringen eine Weisheit. Und das tragisch. Unsere Gemeinde heute ist die Spaltung zwischen Jugend und Alter.
Ich erlebe ständig bei Vorträgen, und ich halte Vorträge, ich bin überkonfessionell als jüdischer, lutherischer Pietist, ich gehe in Baptisten, Methodisten, Freievangelische und. Aber ich merke, bei meinen Vorträgen kommen allgemein die jungen Leute nicht, auch wenn es mir gesagt hat, dass ich die Jugend stark anspreche. Die kommen nicht, sie haben ihre eigene Veranstaltung. Und das ist ein ungeheuer schlechter endzeitlicher Zeichen, denn die letzte Kapitel im Alten Testament, Malachi 3, behandelt diese Themen. Und das ist, dass die Jugend und die Alte zueinander gehören.
Nochmal die Einheit, alle Stämme, beide Geschlechter und Junge und Alt. Und eine wirklich gute Gemeinde ist eine Gemeinde, die Weisheit von Erfahrung mit Christus hat, die sogenannte Älteste haben soll und die Vitalität und missionarischer Einsatz und Eifer von den Neubekehrten. Aber das ist ein Riesenproblem heute, dass öfters die Jugend ihre eigene Veranstaltung und ihre eigene Wege geht. Und manchmal gehen sie weg zu den Charismatikern, weil sie erleben was da. Was sie erleben, ist nicht Heiliger Geist, denn der Heilige Geist kommt von Vater und Sohn und bezeugt den Sohn. Und im Moment, wenn das freigestellt ist vom Kreuz, das ist kein Heiliger Geist mehr. Das ist nicht unbedingt ein Geist von unten, aber ein eigensüchtiger Geist, ja.
Laut, weil ich höre schlecht. Manche sagen, Jaffin hört nur, was er hören will. Aber das ist Verleumdung. Ich will ein Hörgerät. Ich versuche, bevor ich hier komme. Aber nächstes Mal habe ich ein kleines Ding da. Ja.
Ich habe also ein paar Neffen, die sind auch aus ihrer Gemeinde ausgetreten.
Ja.
Aus einer, ich denke, einer sehr guten Gemeinde.
Ja.
Und die sagen auch, ich halte es dann immer aus, die Alten, die machen, die ziehen ihren Stil durch. Ich muss es akzeptieren, aber ich kann es nicht akzeptieren.
Ja.
Und da denke ich, man darf die Schuld nicht allein den Jungen geben.
Das ist sehr wichtig. Das ist ein guter Punkt, dankbar. Ich muss hier was sehr Deutliches sagen. Das hat auch mit Erziehung.
Ich habe das Gebot Ehre Vater und Mutter so ausgelegt. Wenn man ein Kind ist, man gehört. Wenn man Teenager ist, man fragt, kommt ins Gespräch. Wenn die Eltern überzeugt, dass das Kind recht hat, die Teenager, dann geben sie nach, wenn sie gute Eltern. Wenn sie glauben, trotz dieser Gespräche, dass sie nicht recht, dann werden die gehorchen. Und wenn man älter ist wie ich, man tut, hört, was die Eltern sagen und tut, was man selbst berichtet hat. Und das ist sehr wichtig, dass ich bin dankbar über diese Frage. Denn das gehört zueinander. Wenn die älteren Leute verlangen, es muss so gemacht, wie wir das haben wollen, und sie erlauben nicht das Recht der jungen Generation, sie verlieren das junge Generation. Wir haben auch gesetzliche Christen, wo man bestimmte Regeln immer halten muss und die Jugend werden verprellt von das. Aber das hat sehr mit, was ich gestern in Bezug zu Josef, dein psychologischer Sinn. Man muss in die Lage sein, mit den jungen Leuten zu reden und zu sprechen, welche Anliegen sie haben, zum Beispiel. Manche gehen zu den anderen Extremen. Zum Beispiel, ich kenne eine freie evangelische Gemeinde, wo sie nur moderne Lieder und keine alten Lieder singen. Na, das ist sehr verschieden. Ich bin in vielen freie evangelischen Gemeinden. Und da ist einer, der kommt und sagt, ich liebe diese alte Choräle, ich auch. Und die richtige Lösung zu so einer Frage ist, Feier zu bringen. Die Hälfte und die Hälfte. Das ist ein Richter. Dann hat die Jugend ihre Lieder und die älteren Leute ihre Lieder. So macht man Kompromisse. So ist es eine Ehe. Eine Ehe, wo der Mann sagt, ich bin der Mann, ich bin der Chef der Familie, du gehörst. Das ist eine typische Haltung von was Ehe ist. Es ist ein Gespräch in die Liebe miteinander und die Anliegen des anderen, wenn man wirklich eine andere liebt. Es ist das Wir-Denken wichtiger als das Ich-Denken. Und Sie haben sicherlich recht, die Problem kann von beiden Seiten kommen. Und man muss lernen, nur wenn man sieht, ihr lernt da. Dann sind wir da zu erklären, warum das Irrlehre ist. Aber wenn es nicht ein Irrlehre war, wir lauten Musik da. Ich musste einmal sprechen bei einem großen Jugendtreffen. Es waren 1000 Leute da. Und ich musste in der ersten Reihe sitzen, weil ich musste da sprechen. Und die haben so einen Lärm gemacht, dass wirklich, ich habe gedacht, mein Ohren platzen. Und ich habe gedacht, wäre schön, wenn ich was da drin, aber ich könnte das nicht tun mit all den jungen Leuten. Da muss man aushalten. Wir halten bis ans Ende rein, ja, bei so einer Sache. Ja. Aber wir müssen, das ist sehr wichtig, Malachi 3 ist zentral für uns jetzt. Die Ende des Alten Testaments, die Endzeiten, wenn wir leben. Von beiden Seiten. Und es muss ausgesprochen sein und muss Kompromisse machen. In jeder guten Ehe gibt Kompromisse. Ich gebe euch ein Beispiel in meiner Ehe. Ich habe eine wunderbare Ehe. Nur, wir haben ein zentrales Problem. Ich spreche sehr offen, weil ich glaube, es ist wichtig offen. Meine Frau ist erzogen, ihr Vater ist Offizier, er starb im Krieg mit 3 Jahren. Sie hat ihn nie gekannt. Ihre Mutter hat immer gearbeitet. Meine Frau ist erzogen mit der Auffassung, eine Frau arbeitet und sie wollte immer Lehrerin sein. Auch ich komme aus einer Familie, in der die Frau nie arbeitet. Ich habe eine Schwester, die in die oberen 10% in Harvard und sie ist Mutter und gute Ehefrau. Und sie interessieren sich nicht, eine Arbeit zu haben. Wir kommen aus prallender Tradition gegeneinander. Und deswegen müssen wir sprechen darüber. Na, ich gebe euch einen zentralen Maßstab. Wenn etwas sehr wichtig für eine ist und nicht so wichtig für die andere, dann was sehr wichtig für die eine wird bestimmt. Wenn aber es sehr wichtig für beide ist. Ich habe schon meine Frau gesagt, Rosemary, wir können alles teilen, was du willst. Wir haben beide Interesse in Kultur, in Musik, in Malerei, in Literatur und so weiter. Ebenbürtig, aber nicht arbeiten. Warum musst du arbeiten? Sie sagt, weil ich wollte immer Lehrerin sein. Ich habe das nicht verstanden. Ja? Aber ich habe nachgegeben mit Recht. Es war hart für mich. Ich wollte meine Frau immer dabei, aber meine Frau hat diese Auffassung, es war wichtiger für sie und ich habe nachgegeben. In andere Dinge, meine Frau hat nachgegeben. Denn eine Ehe ist so ein, wir sagen ja auf Englisch, give and take und Kompromiss machen. Und das ist genauso wie in einer Gemeinde. Und genauso zwischen die Generationen. Was die Älteste wissen muss, ist, dass die jungen Leute bringen Dinge, die viele von uns nicht mehr haben. Viele von uns sind ein bisschen gesättigt. Und das ist leider so in unserer Christenheit. Und manchmal ein bisschen zu stur. Und wir brauchen aufgerüttelt, nicht nur durch Predigen, sondern auch durch junge Leute mit neue Wege. Aber das Grenze ist die Irre. Laute Musik, ja, aber nicht ständig Halleluja und Amens und diese Sache. Ich erzähle euch nur neben einer sehr lustigen Geschichte. So ein Vortrag von mir kam ein ehemaliger Pfingstler. Und er ist jetzt sehr gegen die Pfingstler, der ist sehr nüchtern geworden. Und ich habe einmal was gesagt über Heilige Geist. Er stand auch laut und sagt Amen. Er war so gewohnt an dieser Art und Geflogenheit, und jetzt fehlt ihm diese Sache. Alle gucken ihn an, das war wirklich eine lustige Sache.
Aber es war eine sehr wichtige Frage, was Sie gestellt haben. Sie merken, wir sind nicht sehr weit mit dem Text gekommen. Für denen, die wollten eine genaue Auslegung mit Fußnoten und alle, von mir, das werden sie nicht von mir haben. Was vielleicht sie von mir haben, ist der Versuch, Wort um Wort in die Tiefe zu gehen, in gesamte Heilsgeschichte und was das für uns heute bedeutet. Denn Predigt, wir haben in meiner Dekanat einen Mann, der sehr klug war und der hat sehr gute Schriftauslegung gemacht, nur da war überhaupt keine Relevanz für uns jetzt heute. Hat nur den Text sehr schön ausgelegt. Und die Leute gingen nach Hause ein bisschen kluger, aber da war nichts mehr hier. Jede Bibelauslegung muss existenziell. Das bedeutet, Heilsgeschichte und persönliche Heilsgeschichte sind nie zu trennen. Was in Heilsgeschichte geschieht, Kreuz. Kreuz ist eine Wegweisung für die ganze Welt, für die ganze Weltgeschichte, aber genauso persönlich für jede von uns. Und es kamen alle Ältesten Israels zum König nach Hebron, und der König David schloss mit ihnen ein Bund in Hebron vor dem Herrn, und sie salbten König David zum König über Israel. Die gingen zu den heiligen Stadt vor dem Herrn, nicht die Überhebung über Gott, wie Napoleon das zum Beispiel gemacht hat und andere Diktatoren, in ein Bund. Ein Bund bedeutet, sie sind hier gebunden ineinander, aber unter Gott. Der Sinai-Bund, das Bund Gottes Gebote. Wir sind im neuen Bund, der Bund unter dem Kreuz. Diese Versammlung miteinander unter Gottes Herrschaft im Bund, wo ich das am allertiefsten merke, ist beim Abendmahl. Da sind wir mit Bruder und Schwester, kommen wir vor dem Kreuz in Vergebung, in das Bund, des neuen Bund. Nehmet und trinket. Das ist das Blut des neuen Bundes unter der Herrschaft des ewigen Königs. Das bedeutet Inri, der König der Juden und der Heiden, Heiland. Das bedeutet der König über die ganze Welt. Hier ist in Miniatur die Weg zu diesem Bund. Der Bund mit dem Sohn Davids in seiner Vollendung. Unter dem Kreuz mit unserer Bruder und Schwestern. Nicht hier Bruder und Schwester im leiblichen Sinn, sondern im Geist und geistlichen Sinn. Unter seine Herrschaft. Und er bürgt für den Bund. Bund ist niemals ein demokratischer Kompromiss. Gott hat nicht zu Mose gesagt, nimm die Gebote, was du willst, und was du nicht willst, du kannst das entscheiden. Nehmet, die sind meine Gebote. Und er hat nicht gesagt, nehmet und esset, und wer wollte trinken, könnt ihr trinken. Nehmet, esset, nehmet und trinken. Bund bedeutet Gott ist die Urheber und Gott ist der Garant für diesen Bund. Und auch wenn Israel gegen sein Bund war, in wen Jesus abgelehnt, das entlässt Gott nicht von diesem Bund, weil er ist der Garant diesem Bund. Dieses Bund bleibt. Und auch wenn wir Jahrhunderte und Jahrtausende gesündigt gegen Jesus in alle möglichen Art, in Spaltungen, in Sektierertum, in Antisemitismus und, Gott, Jesus ist die Garant für das neue Bund. Und das ist ein ewiger Bund. Und er ruft ihm immer wieder neu zu dieser Einheit im Geist unter sein erfüllte Gesetz in sein Kreuz als unser König, der Garant ist, dass wir in ihn errettet und damit auch zueinander im tiefsten Sinn als neue Familie gehören. Das ist der Sinn dieser ersten drei Strophen, wie das christologisch und wie das auch für uns persönlich ausschaut heute. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Ja, Herr Jesus, wo sind unsere Prioritäten? Du stellst uns ständig durch die Bibel nicht in eine Art Selbstzufriedenheit, sondern Selbstbefragen. Wo stehen wir? Stehen wir unter dem Kreuz als Bruder und Schwester, unter dein Garant, das heilige Abendmahl, dein Kreuz?
Oder stehen wir selbstbewusst für uns in dieser Welt, für diese Welt? Und wenn wir stehen unter deiner Herrschaft, in dein ewiger und wiederholend ewiger Bund der Gnade, was hat das zu tun mit der Welt, die nicht in diesem Bund ist? Sind wir als Christen nur für unsere Selbstzufriedenheit, nur für unser Heil? Oder hast du nicht uns berufen, in diesen Bund und durch diesen Bund zu die ganze Welt zu gehen mit das Evangelium, dein Missionsbefehl? Wir bitten um immer wieder Erneuerung im Bund durch dein Kreuzesheil mit Bruder und Schwestern, dass wir die Kraft haben, aus diesem Bund und durch diesen Bund, durch deine Führung zu die Verlorenen, die außerhalb stehen. Du willst die innerhalb dieser Kreis der Brüder und Schwestern hineinbringen. Wir vertrauen uns auf dich und auf dich allein. Du bist unser ewiger König. Amen.